Hey ho und willkommen zu einer neuen Folge von Buch und Weg. Eine Folge ist leider ausgefallen, beziehungsweise die hole ich jetzt nach, wo eigentlich eine andere Folge kommen sollte. Ich werde versuchen, bis nächste Woche noch eine Folge aufzunehmen. Ich kann und werde nicht zersprechen. Ich werde es mal versuchen, weil ich ein Thema schon habe und das eigentlich auch gerne mit euch bequatschen möchte. Aber das nur ganz kurz zum Organisatorischen, denn ich kann es mir natürlich nicht nehmen lassen, euch meinen Lesemonat September vorzustellen. Ich habe 3 Bücher gelesen, das eine mehr, das eine weniger gut, sagen wir es mal so, das andere so ein bisschen in der Mitte. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, Kopf in den Nacken, auf geht's. Ich habe mir beim Bloggertreffen letzten Monat Malibu Rising gegönnt. Das Bloggertreffen war letzten Monat doch, richtig, war in meiner Stammbuchhandlung, wo ich halt schon einkaufen gehe, seit ich ein kleiner Drops bin. Dazu gibt es aber mehr, bei meinem Jahresrecap habe ich mir überlegt. War auf jeden Fall ein super lustiger Tag und ich konnte es mir ja auch nicht nehmen lassen, Bücher zu kaufen. Und ich habe jetzt gerade gesagt, dass Malibu Rising eins davon ist. Das ist aber nicht das Einzige. Alle Bücher, die ich da gekauft habe, habe ich im September gelesen. Ist mir jetzt gerade tatsächlich bewusst geworden. Also ich habe da wirklich alle direkt durchgezogen. Also hat es sich wenigstens gelohnt, dass ich die Bücher alle direkt gekauft habe. Naja, mehr oder weniger. Zumindest habe ich sie alle direkt gelesen. Und Malibu Rising war auch ein absolutes Highlight. Ich habe tatsächlich auch direkt schon das nächste Buch von Taylor Jenkins Reid gekauft, als ich im Urlaub war. Ich war Anfang des Monats war ich in Paris für ein paar Tage und habe dann da am Flughafen, ich habe mir eigentlich angewöhnt, nämlich immer ein englischsprachiges Buch mitzunehmen aus den Ländern, von meinen Reisezielen, und in diesem Fall habe ich es am Flughafen machen müssen. Da ist schon das nächste Buch von ihr eingezogen, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, weil ich Malibu Rising so gut fand. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal vorhersagen. So, jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, ey, worum geht's eigentlich? Es sind quasi so ein bisschen 2 Storys in einer. Also grundsätzlich in der Gegenwart begleitet man die Geschwister Hutt, Kit, Nina und Jay. Die sind alle sehr verschieden. Nina ist sehr verantwortungsbewusst, sehr gewählt, immer sehr bedacht. Kit ist so ein bisschen das Nesthärchen, die auch deutlich mehr auf dem Kasten hat, als sie erstmal glauben. Jay ist so der Draufgänger, Surfer-Typ und Hutt ist ein sehr, sehr gutmütiger Mensch. Und alle 4 haben eigentlich auch eine ganz gute Karriere am Laufen, beziehungsweise Kit noch nicht, sind noch relativ jung. Aber Hutt ist Fotograf von unter anderem von Jay oder hauptsächlich von Jay, der halt eben, also von Sabuda, der Star-Surfer ist. Nina ist Model und mit einem bekannten Tennisstar zusammen, also alles so heile, heile Welt quasi. Und Nina schmeißt einmal im Jahr bei sich im Haus eine riesig große Party und in diese Party geht es halt hauptsächlich. Und da kommen dann halt diverse Geheimnisse an die Luft und an die Oberfläche, nicht an die Luft. An die Luft kommen sie aber auch irgendwie. Und es ist halt auch so, im Klappentext steht auch drin, dass keiner von ihnen anwirkt, dass am Ende des Abends alles in Flammen aufgehen wird, was schon so ein bisschen als Anteasert, was halt so passiert. Warum ich sage, man bekommt 2 Stories in einer, man begleitet aber auch die Vergangenheit, nicht nur die Gegenwart. Und da geht es um Mick und June. Mick und June sind die Eltern von den 4 Geschwistern. Und man liest eben auch, wie die beiden sich verlieben. Mick ist ein Sänger und ein Musiker, wie es halt eben ist, wenn er nicht da ist. Man muss auch sagen, Mick ist wirklich ein gnadenloses Arschloch, wirklich furchtbar. Sehr unverantwortungsbewusst, sehr unreif. Mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Und ich brauche da jetzt auch keinen Spoiler zu machen, weil die das Buch kennen, wissen, wovon ich rede und warum er so ein Arsch ist. Ich muss aber sagen, er ist ein irgendwo auch gut geschriebenes Arsch. Also man hat nicht unbedingt Motive, die hat man vielleicht manchmal auch nicht. In seinem Fall hat man so kleine Motive, wo man eigentlich denkt, ey, das reicht aber nicht aus, um sich so scheiße zu verhalten. Aber man versteht es halt irgendwie auch. Und June ist ein sehr warmherziger, sehr gutgläubiger Mensch eben auch und eine vor allem sehr liebevolle Mutter. Was ich immer sehr spannend fand, ist, dass man bei Hutt, Kit und Nina und auch Jay merkt, dass jeder ein bisschen was von seinen Eltern auch hat und dass es manche Geschichten gibt, die sich auch so ein bisschen wiederholen. Das finde ich persönlich auch sehr interessant. Ich mag so diese Epoche, in der es Ganze spielt, ich mag die Epoche so gerne, und jetzt überlege ich gerade, in welchem Jahr das spielt, die 80er, ich habe gerade überlegt, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann sind Mick und Junes Geschichte so 50er, 60er, ja, kommt ein bisschen an, sind das die 80er. Also man hat auch noch ein ganz anderes Malibu als den heutigen Malibu Beach zum Beispiel. Das fand ich total spannend auch, wie das alles eben beschrieben ist. Generell fand ich es unfassbar gut geschrieben. Es gab eine Szene, also es wird halt die ganze Zeit auch von dem allwissenden Erzähler so geschrieben, und es gibt eine Stelle, da wird die Band zum Leser durchbrochen, in dem einmal ausnahmsweise wisst ihr geschrieben wird. Also im Sinne von wisst ihr das so und so oder wisst ihr, wie sich der und der fühlt. So in dem Sinne. Und das hat mich so abgeholt. Es sind so zwei kleine Worte, aber als das so durchbrochen wurde, hat das irgendwie sehr viel ausgelöst. Ich mache gleich doch noch so einen ganz kurzen Spoiler-Part auf jeden Fall zu so ein paar Sachen, die vor allem die Geschichte von Mick und June spoilern, aber nicht die von Hart, Kid, Nina und Jay, also wer da Interesse dran hat. Allerdings ganz kurz noch zum Buch, ich bin jetzt gerade so ein bisschen gesprungen. Ich finde es unendlich spannend, ja, wie gesagt, wie es geschrieben ist. Das Buch selber ist jetzt nicht unendlich spannend, muss man auch dazu sagen. Also es hat eher ein entspanntes Erzähltempo. Es ist eher langsamer geschrieben, hätte ich jetzt gesagt. Es ist sogar ein bisschen weniger dramatisch, als ich gedacht habe tatsächlich. Ich habe gedacht, da kommt tatsächlich noch mehr, muss ich ehrlich sagen. Also das Ende war jetzt für mich nicht das Riesenfeuerwerk, was ich erwartet habe. Oder eben die Riesenflammen, die ja zur Oberfläche kommen. Aber wie gesagt, ich finde es spannend, wie es geschrieben ist, weil es irgendwie hat es mich mitgenommen. Ich habe die ganze Zeit weiterlesen wollen. Und auch wenn es nicht riesig spannend war, wollte ich immer wissen, wie es weitergeht, wie es mit den Charakteren weitergeht. Und ich habe da auch echt bei ein paar Stellen riesig mitgelitten. Für mich eine absolute Empfehlung, sei es jetzt im Sommer, ich habe es im Sommer gelesen, also im Sommer ja nicht richtig, aber im Spätsommer, fand es dafür eine perfekte Lektüre. Ich finde es aber auch sonst, könnte eigentlich jederzeit lesen. Im Winter vielleicht ein bisschen weniger, lese ich nicht so gerne Strandsachen, aber ansonsten die Geschichte für immer eigentlich. So, und jetzt kommen wir ganz kurz einmal zu dem kleinen Spoiler-Part. Und zwar soll es einmal so ein bisschen um June gehen und einfach ein Thema, was ich wirklich mal gut umgesetzt finde, was ja sonst ich oft, also was ich sonst ja sehr oft kritisiere, und das ist der Umgang mit Alkohol und Drogen in Büchern. Denn June ist ja alkoholabhängig und ich finde es sehr bewegend beschrieben. Ich finde es sehr bewegend, wie beschrieben wird, wie sie hingerät, dass sie erst so trinkt, dass es dann irgendwann normal für sie wird, was das mit ihren Kindern macht. Das am Ende, also als sie dann in der Badewanne sitzt, fand ich wirklich furchtbar. Ich hatte es geahnt, traurigerweise. Also ich hatte es befürchtet, besser gesagt. Ich fand es furchtbar natürlich, auf Gefühlsebene. Aber ich fand es sehr gut umgesetzt. Und ich fand zum Beispiel auch, dass dieses dazu, dass June aber ja keine schlechte Mutter deswegen war. Also sie hat sich ja, das heißt keine schlechte Mutter, weil sie hat ja ihre Kinder trotzdem gnadenlos geliebt. Sie war ja, hat ja immer versucht, irgendwie da zu sein, auch wenn sie es am Ende so nicht mehr geschafft hat. Aber es hat aus sie jetzt niemanden gemacht, der irgendwie so dieses Bild, was man vielleicht sonst oft im Kopf hat und was sonst oft beschrieben wird, dass sie jetzt irgendwie ihre Kinder angeschrien oder geschlagen oder sonst was hätte, sondern sie war ja immer noch eine sehr liebevolle Mutter und eine sehr warmherzige Frau, ja, die halt krank geworden ist. Und diesen Umgang damit fand ich bewegend, berührend auf jeden Fall. Tat auf jeden Fall auch weh, aber ich fand es einfach mal gut erzählt und ich fand es einfach mal realistisch dargestellt, was ich halt sonst, wie gesagt, oft nicht so sehe. Was ich ansonsten auch noch sehr spannend finde, doch nochmal so ein ganz kurzes Spoiler-Ding, ist auch einfach Nina als Charakter, die am Anfang so ein bisschen langweilig wird und dann so für sich einsteht, fand ich, war eine sehr schöne Story rund um sie auf jeden Fall. Ich bin immer gespannt, ich würde Carrie Soto's Back schon lesen, aber ich finde sie richtig scheiße danach. Also nach dem Buch schauen wir mal, was da wird. Ja, wie gesagt, Malibu Rising, ich kann es nur empfehlen. Ich finde es wirklich, wirklich gut. Und jetzt machen wir weiter mit einem anderen Buch, was ich nicht so gut finde, um ehrlich zu sein. Und zwar ist das Spiegelstadt, Tränen aus Silber und Gold von Christian Handl und Andreas Suchanek. Da geht es um Max, Lenjo und Robin. Max ist zurück nach Berlin gezogen, in das Haus seiner Großmutter, die kürzlich verstorben ist. Und in Berlin wohnt noch immer seine beste Freundin Robin und die beiden besuchen eine 20er-Jahre-Party, klingt schon cooler, aber wir könnten ja jetzt auch in einer 2020er-Jahre sein, ne? Also in einer 20er-Jahre der 1900, des 28. Jahrhunderts. Nee, das wird auch nicht besser. Also eine Party im 1920er-Jahre-Stil. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und da treffen die beiden auf Lenio. Vor allem Max ist sehr angetan von Lenio. Und was Max aber dann noch nicht weiß, ist, dass Lenio zu den Feenwesen gehört und dass es eine andere Version des Berlins gibt. Also so quasi ja, die Spiegelstadt eben, wo Berlin, ja, so scheint es in den 1920er-Jahren stehen geblieben ist. Und ja, da steigen wir dann eigentlich ein. Ich glaube, mehr möchte ich gar nicht sagen. Man sieht auf jeden Fall viel von unserem Berlin, viel von dem anderen Berlin, also von dem 1920er Berlin. Man lernt mehrere Feenwesen kennen. Das fand ich auf jeden Fall gut. Und ich fand die Idee mega. Ich fand diese Idee von, wir haben eine Welt, in der sich das Berlin spiegelt, in der sie in den 1920er Jahren stehen geblieben ist. Das war das, was ich erwartet hatte. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Nein, es ist nicht so. Es ist nicht so, dass die Zeit da stehen geblieben ist. Ich hatte es gehofft, dass die Leute da vielleicht nicht altern, dass sie deshalb da stehen geblieben ist, dass man die vielleicht zum Laufen bringen muss wieder oder so. Aber es ist eher so, dass es so ja, wirkt, als wäre sie da stehen geblieben in den 1920ern. Die Idee fand ich also gut. Die Umsetzung hat mir leider wirklich nicht gefallen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber es wirkte für mich irgendwie nicht ganz vollendet. Der Schreibstil war nicht meins. Zum einen, weil manchmal hatten Leute Berliner Dialekte und dann dachte man sich so, oh krass, ein Berliner. Nur um 5 Sekunden später zu denken, ja, aber ich bin doch die ganze Zeit in Berlin. Warum haben denn einige einen Akzent oder Dialekt ist es ja in dem Fall? Und andere gar nicht. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich fand diese Jugendsprache, die angewendet wird, fand ich auch ein bisschen schwierig. Ich finde es sowieso manchmal ein bisschen schwierig, weil ich das manchmal, also auch wenn ich so rede, finde ich es manchmal schwierig, das so zu schreiben. Ich verhaspel mich ja zum Beispiel auch manchmal. Und das schreibt man ja auch nicht jedes Mal mit in den Dialog. Und manchmal finde ich es einfach, wirkt es dann sehr unruhig, unrund. Manchmal passt es sehr gut, manchmal wirkt es nicht ganz rund, meiner Meinung nach. Und in dem Fall war es nicht ganz rund. Es gab schon erschreckende Enthüllungen, die haben mich aber nicht wirklich überrascht. Die waren auch für mich nicht so super unvorhergesehen. Es gab auch einen Todesfall, der mich wirklich gerührt hat tatsächlich, was ja auch für sich spricht. Aber alles im Allen, ich kann nicht mehr groß was zur Spiegelstadt sagen. Ich habe es gelesen, ich habe es auch beendet. Ich hatte nach 100 Seiten auch schon das Gefühl, dass es nicht so meins wird. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein Buch, wo ich das schon nach der Leseprobe gemerkt hätte. Also hätte ich das in dem Fall vielleicht mal tun können. Aber ich mache das ja nicht so gerne. Ich hätte auch einfach bei dem Blogger-Treffen mal reinlesen können. Und ich wurde sogar, was heißt vorgewarnt, aber die liebe Nadine hatte mir schon gesagt, dass sie es ganz gut findet oder dass sie es so mittelmäßig findet, besser gesagt. Also es ist nicht krass schlecht, aber auch nicht krass gut. Und ich würde da irgendwie mitgehen. Für mich ist es tatsächlich leider ein bisschen zu nichtssagend geworden. Es gibt noch einen zweiten Band, den werde ich persönlich nicht lesen, denn ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich nicht mal weiß, wie das Buch ausgeht. Ich bin auf den letzten 5 Seiten eingeschlafen und ich finde, das spricht auch ein bisschen für sich. Ich finde, das Buch hätte auch locker noch mal ein paar mehr Seiten haben können, die aber dann dadurch ein bisschen detaillierter ausgearbeitet sind. Aber zum Thema Bücher, die so gut sind, kommen wir, glaube ich, jetzt auch bald noch bei diesem. Ja, doch, im Oktober hatte ich das auch schon wieder. Dann lieber ein paar Seiten mehr und ein bisschen mehr Webbuilding und dann bin ich damit fein. Aber Spiegelstand war für mich einfach. Ich fand manche Sachen noch nicht 100% logisch. War ich auch, tut mir leid, ich würde so gerne was. Also, mir tut das gerade richtig leid, aber ich kann da nicht so viel Positives zu sagen. Also, mich mochten die Charaktere auch nicht. Die Love Story zwischen Lenny und Max habe ich nicht gefühlt. Ich fand Robin ganz cool tatsächlich. Aber das war es dann auch. Also, wenn euch das Thema interessiert, schaut in die Leseprobe. Ich glaube, da merkt man sehr schnell, ob man mit dem Schreibstil warm wird oder nicht. Und ich bin alleine mit dem Schreibstil nicht warm geworden. Ich glaube, das hat auch schon ganz viel dann eben ausgemacht. So, dann kommen wir zu meinem letzten Read auch schon tatsächlich. Und das ist Rosenholm Trilogie 1, Rosen und Violen von Gry Kapell Jensen. Ist so eine dänische Story, was ich persönlich einfach extrem ansprechend fand. Da geht es um Malu, Victoria, Camille und Kirstine, die alle in Dänemark leben und dann auf ein Internat eingeladen werden. Hatte so ein Dark Academy, Academia, ich glaube, es heißt Academia, ne? Vibe. Es ist halt so eine nordische Hexenschule, was ganz cool ist, dass es halt dieses Nordische ist. Also es geht auch viel um nordische Tradition und nordische Runen. Das fand ich persönlich extrem cool. Malu, Victoria, Camille und Kirstine sind auch alle sehr verschieden, aber sie sind auch schon sehr stereotypisch. Also Malu ist so ein bisschen die Zicke unter den Mädels, ein bisschen diejenige, die ja, sehr kühl und sehr kalt ist, die man am Anfang vielleicht nicht unbedingt mag. Mit Victoria hat man so jemanden sehr besonnen, die hat mich zum Beispiel sehr auch an Nina erinnert von Malibu Rising, also von der Art her. Camille ist so ein ganz, ganz lieber Sonnenschein und mit Christine hat man jemanden sehr schüchternen. Christine ist auch älter als der Rest und die vier sind auch quasi in einer Wohnung oder in so einem Wohnabteil. Also zwei teilen sich eben ein Zimmer und in der Mitte ist dann eine Küche und die haben dann gemeinsames Badezimmer und sowas alles. Spannend fand ich vor allem, dass die Kapitelübersichten, da war halt immer... Also man hat immer den Namen oft darüber bei Kapitelüberschriften, dass es aus der Sicht von Malou oder Victoria geschrieben wird. Und die Schriftarten haben sich so ein bisschen, finde ich, an die Charaktere oder waren so ein bisschen angepasst an die Charaktere. Also Camilla hatte so eine sehr verspielte, sehr schnörkelige Schrift. Malou etwas sehr, sehr, sehr Hartes. Christine sehr unscheinbar. Victoria so sehr clean. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Wenn ich nicht weiß, ob das so geplant war. Wahrscheinlich hat sich da aber doch wohl jemand was bei gedacht. Ich habe damit angefangen. Ich kann euch auch gleich einfach ganz entspannt was über die Story erzählen. Ich kann euch erst noch sagen, dass ich zum Beispiel auch bei der Aufmachung sehr schön fand, dass man halt auch viele Chats und so hatte. Manchmal bei manchen Kapiteln wusste man auch gar nicht, wenn es halt zur Spannung beigetragen hat, aus welcher Sicht das ist tatsächlich. Also dann hatte man einfach nur dieses Kapitel ohne den Charakter und dann wusste man eben nicht, okay, da wird das auch der Name nicht genannt. Wer wurde da jetzt gerade, wer macht das jetzt gerade oder wer schreibt das jetzt gerade bei den Chats, ist ganz spannend, weil man dann natürlich auch noch mehr Theorien spinnt. Grundsätzlich geht es halt einfach auch um das erste Jahr von den Vieren und auch um so einen alten Mordfall, den die Vier wieder lösen wollen, weil sie mit dem Geist in Kontakt stehen oder mit der Seele der Verstorbenen. Und gleichzeitig wird es dann an der Academy auch immer dunkler und düsterer und gefährlicher. Ich mag dieses dänische Setting auch, ist halt wie gesagt mal was anderes. Ich finde das Rad halt nicht neu. Also Dark Academia, gerade so Hexen- und Zaubererschulen, es hat halt sehr ähnliche Sachen. Aber diese Tropes sind auch zu Recht beliebt und ich mag sie einfach auch gerne. Ich lese es gerne und solange es mich unterhält, bin ich da voll fein mit, wenn das Rad nicht zu 100% neu erfunden wird, sondern einfach nur, keine Ahnung, neuen Look bekommt. Bin ich super happy mit. Grundsätzlich finde ich, dass das Buch auch einfach so zum Wohlfühlen und Treinlassen ist. Also es ist auch nichts, was ich jetzt sagen würde, das war jetzt krass. Oh doch, es war schon spannend, aber es war jetzt nicht krass spannend. Es war nur spannend. Es war aber auch viel Wohlfühlen, obwohl es ja so ein dunkles Setting und so eine dunkle Thematik eben hat. Mich hat auch so ein bisschen zum Beispiel an Ellingham erinnert, was ich ja auch zurzeit höre und sehr, auch sehr mag, schon seit längerem höre und auch sehr mag. Genau. Zwei Negativpunkte habe ich allerdings auch. Also zum einen wird sehr viel Alkohol in diesem Buch getrunken. Vor allem auch an Minderjährige ausgeschenkt. Oder halt eben, dass die Lehrer da irgendwie Alkohol trinken und am Ende besoffen sind. Fand ich schwierig. Finde ich, muss nicht unbedingt sein. In manchen Szenen hat es sogar ein bisschen Sinn gemacht. Ja gut, von mir aus. Aber an den meisten Szenen hätte ich damit gerechnet, dass wenigstens die Lehrer sich da oder dass es wenigstens zwei, drei Aufsichtspersonen gibt, die da irgendwie nüchtern bleiben. Oder dass halt nicht den minderjährigen Kindern, die irgendwie 15, 16 sind, da irgendwie was eingeschenkt wird. Ich glaube, man hätte die auch locker älter machen können, weil ich nicht fand, dass sie wie 15, 16. Ich finde, es war eher so 16, 17, 18. Ich sage ja, Christine ist älter als der Rest. Die ist nämlich, glaube ich, 18. Und es wirkte eher so was dazwischen. Also jetzt wären die also 16, 17. Aber 15 fand ich halt schon sehr jung. 18 fand ich halt schon sehr alt für das Verhalten. Weil Christine ja sowieso so ein bisschen unscheinbar und auch jünger wirkt, als sie halt eigentlich ist, bis zu gewissen Punkten. Das Buch nimmt sich ein bisschen wenig Zeit, finde ich. Es hat nur irgendwie 300, hast du nicht gesehen, Seiten und hätte deutlich mehr haben können. Man spielt halt wie Harry Potter so über ein Jahr, was Sinn macht wohl, aber man verpasst halt viel. Wir haben halt vier Personen, die alle ihre Love Stories und ihre Geheimnisse und ihre eigenen Kräfte haben. Also das Magiesystem fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr cool. Aber dann hat man halt die Chats und man hat halt irgendwie die Gespräche und manchmal kann man gar nicht hinterher. Also manchmal ist es auch cool, weil dann merkst du so, dann weißt du nicht, zu wem die Chats gehören und dann kriegst du so ein bisschen mit, wer jetzt was miteinander hat, aber halt nicht hundertprozentig. Dann kannst du späken so ein bisschen. Aber grundsätzlich hätte es einfach mehr Zeit gebraucht, weil ich viele Love Stories auch gar nicht so krass gefühlt habe. Allen voran die von Christine, die ich auch einfach weird fand tatsächlich. Das war alles ein bisschen holprig. Ja, da war das dann halt wirklich, dann habe ich zum Beispiel irgendwie vergessen, hab gedacht, boah, die sind jetzt aber irgendwie schnell so vertraut, weil ich nicht, also ich habe vergessen, dass die sich aus Gründen schon einmal die Woche immer getroffen haben und deshalb so vertraut sind. Das habe ich vergessen, weil das halt nie zur Sprache kam. Das kam irgendwann mal, ah ja, wir machen das jetzt jede Woche. Und dann, wir sind jetzt übrigens auch sehr vertraut miteinander. Und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Tiefgründigkeit gewünscht. Ich werde aber auf jeden Fall weiterlesen, weil ich die Bücher doch irgendwie mag, weil ich finde, dass sie mich unterhalten haben, weil sie jetzt nicht die größte, krasseste literarische Ausnahme meines Lebens sind. Aber sie haben mich halt unterhalten. Ich habe es gern gelesen. Ich habe es immer wirklich... Ja, das ist mein Standardsatz. Ich habe gerne zum Buch gegriffen. Das reicht mir. Wie gesagt, gerade der Alkoholpunkt, der hat mich echt ein bisschen... Manchmal da war ich echt genervt von. Weil es Minderjährige sind, das fand ich dann alles ein bisschen... muss man dann auch mal kritisieren können. Aber ansonsten haben mir Rosenholm tatsächlich sehr gut gefallen. So, und das war's auch schon mit meinen 3 gelesenen Büchern hier. Und wir machen weiter mit den Neuerscheinungen im Oktober. 2 habe ich euch rausgesucht, die ich euch gerne einmal vorstellen möchte. Und das erste ist Die Tochter der Mondgöttin von Su Lin Tan. Das erscheint am 20.10., ich bin also noch pünktlich, bei Carlsen. Xing Yin ist die Tochter der Mondgöttin, lebt allein mit ihrer Mutter auf dem Mond. Sie ahnt nicht, dass sie dort zum eigenen Schutz vor dem himmlischen Kaiser versteckt wird, der einst ihre Mutter dorthin verbannte. Doch als Xing Yins magische Kräfte erwachen, ist sie gezwungen, ihre Mutter zurückzulassen. Eines Tages, so schwört sich die Tochter der Mondgöttin auf ihrer Flucht, will sie ihre Mutter retten. Koste es, was es wolle. Ihr Weg führt Xing Yin ins himmlische Königreich. Unter einer falschen Identität lernt sie den anziehenden Kronprinzen Li Wei kennen, mit dem sie gemeinsam im Schwertkampf und in der Zauberkunst ausgebildet wird. Li Wei weckt eine Leidenschaft in ihr, die sie nie für möglich gehalten hätte. Und ebnet gleichzeitig einen riskanten Weg, der das Verderben des gesamten Reiches zur Folge haben könnte. Ich finde es schön, dass so chinesisch, asiatisch, japanische Geschichten oder mit japanisch-asiatisch-chinesischem Background aktuell so viel Aufmerksamkeit erfahren, weil ich es spannend finde. Eine Zeit lang war es ja mal ein super Hype auf griechische Mythologie und ich finde es schön, dass wir auch mal andere Geschichten so kennenlernen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so genau auf etwas basiert, was halt eben so im asiatischen Bereich ob es jetzt auf Legenden so quasi basiert, wie es halt oft so in der griechischen Mythologie der Fall ist oder auf asiatische Mythologie sich irgendwie bezieht. Aber dass so diese Settings und die Atmosphäre, das ja, im Moment sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, finde ich persönlich sehr schön und ich fand es sehr interessant. Müsste, glaube ich, eine Dialogie sein, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben wir noch The Isles of God von Amy Kaufmann. 25.10. erscheint es bei Sauerländer. Sally ist nur ein Schiffsmädchen auf der kleinen Elisabetta, aber sie träumt davon, eines Tages selbst Kapitänin zu sein. Da betritt ein Fremder das Schiff und mitten in der Nacht setzen sie heimlich die Segel. Der Fremde ist Prinz Leander von Alinor, der mächtigste und leider auch der attraktivste Magier des Reiches. Ausgerechnet er soll die Göttin besänftigen und einen drohenden Krieg verhindern? Ehe sie sich versieht, wird Sally zur Anführerin einer lebensgefährlichen Mission und notgedrungen kommen Leander und Sally sich näher. Ich mag Kapitänsgeschichten, auch wenn ich noch keine gelesen habe, aber ich finde es schön, dass es sie gibt und dass auch die mehr Aufmerksamkeit erfahren und das ist der Grund, warum ich euch das vorgestellt habe. Das ist alles. Ich habe natürlich noch so ein paar, ich habe ja quasi die Kategorie für Fans von angefangen und habe ja jetzt halt auch immer bekannte Autoren mit reingenommen. Für Fans von Lovers to Enemies als Trope erscheint oder ist am 2.10. schon erschienen bei Knorr von Jennifer Riley Clifworth Academy. Ja, ich glaube nicht, dass es Academy sein soll. Academy. Ich hab Academy einfach nur gelesen, geschrieben, aber ich glaube, es sollte Academy sein. Für Fans von Julia Dippel gibt es Neues von Julia Dippel. Am 9.10. bei Planet erscheint A Song to Raise a Storm. Fans von Vampiren dürfen sich über Bella Morte von... Ach nee, nicht Bella. Bell Morte von Bella Higgin freuen. 11.10. bei CBT erschienen. Auch Vampire aktuell wieder... Voll da, aber anders da als früher bei Twilight, Gott sei Dank. Von TJ Klun gibt es auch Neues aus Sternen und Staub, erschien am 11.10. bei Heine. Freunde von Herzschmerz freuen sich vielleicht über How to Make Friends with the Dark von Kathleen Glasgow, was am 11.10. bei Sauerländer erschienen ist. Wer Bock auf Sims hat, der darf sich über Today I'll Talk to Him freuen von Bianca Wege, 12.10. bei Arena. Vielleicht merkt man schon meine Stimmlage, dass ich das richtig geil finde, weil da geht es unter anderem um eine Let's Playerin für Sims und ich liebe Sims. Deswegen fand ich die Idee richtig witzig. Lest euch den Klappentext durch, wenn ihr Sims spielt. Ich werde da vermutlich mal reingucken. Friends und Fans von Eiskunstlau freuen sich über From Lukov with Love von Mariana Zapta, 18.10. vom Landvalet. Jetzt habe ich wieder den ganzen Tag in Ohren von Selva. From Sarah with Love, schätze ich mal. Dann habe ich noch für Fans von Rotkäppchen das Buch Für den Wolf. So heißt es. Also ich wollte nicht sagen, für Fans von Rotkäppchen, Für den Wolf. Ist nicht Für den Wolf, ist für euch, heißt Für den Wolf. Von Hannah Witten ist am 18.10. bei Blanvalley erschienen. Dann hat Britney Spears ihre Autobiografie geschrieben, The Women in Me. Nee, nicht Women, das wären mehrere Frauen. Wäre auch möglich. In dem Fall ist es doch. Nee, müsste eine sein. The Woman in Me von Britney Spears ist am 24.10. bei Penguin erschienen. Und von Cassandra Clare erscheint dann noch am 25.10. bei Penhaligon Swordcatcher. Dann haben wir noch für Freunde von Superpowers Misfits Academy, der erste Teil von Adriana Popescu. Ach, das wird so schnell gesprochen, dass ich Schluck aufkriege. Was natürlich auch super sinnvoll ist, wenn man einen Podcast macht und man spricht schnell. Ich habe mal gehört, dass ich die Einzige bin, bei der der Podcast nicht auf doppelte Geschwindigkeit gepackt wird. Und ich weiß noch nicht, ob das einfach heißt, dass ich normales Sprechtempo habe oder eindeutig so schnelles Sprechtempo. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ja, Schluck auf hin oder her. Misfits Academy, 25.10. CBT. Dann nochmal für Enemies to Lovers, King of Wrath von Anna Huang, 27.10. Lux. Und Brittany C. Sherry bringt auch was Neues raus, gefühlt alle 2 Monate. Also die Frau ist wirklich ein Schreibmonster, ein bisschen wie Fitzek für New Adult. Wenn deine Wärme meine Kälte besiegt, ist wieder so ein sehr poetischer Name oder Titel, erscheint am 27.10. bei Lux. Und dann haben wir eine richtig schnelle Folge heute tatsächlich. Ich weiß gar nicht, vielleicht weil ich so schnell gesprochen habe. Man weiß es nicht. Wir haben nämlich jetzt 25 Minuten, 26 Minuten. Ach krass, okay. Und wir haben aber nur noch die Fortsetzung für den Oktober. Ich hatte auch, glaube ich, einfach nicht so riesig viel zu erzählen zu den ersten 3 Büchern. Sonst gerate ich ja immer so ins Schwafeln. Ich bin heute nicht so ins Schwafeln geraten, glaube ich. Naja. Wenn ihr Glück habt, lese ich im Oktober mehr. Ich finde es auch ein geiler Satz. Wenn ihr Glück habt, lese ich im Oktober mehr. Ich habe jetzt 2 Bücher beendet. Ich werde auf jeden Fall noch ein 3. beenden. Wahrscheinlich auch ein 4., gegebenenfalls ein 5. Also eventuell wird der nächste Monat ein bisschen mehr voll. Schauen wir mal, was wird. Was wird? So, Fortsetzung Oktober. Twisted Fate 2. Wenn die Liebe... Wen die Liebe zerstört, nicht wenn Liebe zerstört, nicht wen die Liebe zerstört, das wäre eher so ein Maggie Stiefvater Titel. Wenn Liebe zerstört, so Twisted Fate 2 von Bianca Yosivoni, 1.10. bei Ravensburger. The Lost Crown 2 von Jennifer Bankau, müsste auch die Dilogie sein, der 2. Band heißt Wer das Schicksal zeichnet und der ist auch schon am 1.10. bei Ravensburger erschienen. Am 2.10. erscheint bei Knauer von Diana Gabaldon der 11. Band von Outlander. What the fuck? Und die sind auch einfach mega fett. Ein Schatten von Verrat und Liebe. Ich dachte auch, die wäre schon zu Ende. Ich wusste gar nicht, dass die noch läuft, die Serie, ehrlich gesagt. Ich lerne bei meinen eigenen Recherchen auf jeden Fall immer was. Dann haben wir Tales of Sylt 3. Kein Ozean zu tief von Alexandra Flint. 11.10. bei Löwe. Könnte mir vorstellen, dass es auch der letzte Band ist. Eine Liebe im Schatten 2. Light in Flame. Light and Flame, nicht Light in Flame. Von Jennifer L. Armentrout am 11.10. bei Heine. Dann hätten wir noch Romantic Escapes 9. 9? 9? Nein. Romantic Escapes 9. Das kleine Schloss in Schottland von Julie Kaplan. Das sind mittlerweile auch schon so viele. Das sind diese ganzen, das kleine Innen, die kleine Innen, das kleine Hotel, die kleine Bücherei, keine Ahnung, was da alles gibt. Soll aber eine sehr schöne Reihe sein. Ist, erscheint das noch? Welche Essen heute? Gute Frage. 17. Ja, also wenn ich das aufnehme, ist es morgen. Wenn ihr das direkt mit was hört, ist es gestern gewesen. Am 17.10. bei Rowohlt. Dann Ravenhall Academy 2, auf jeden Fall der finale Band. Erwachte Magie von Julia Kuhn, 20.10. bei Carlsen. Am 25.10. erscheint bei Fischer Tor Threads of Power 1, die feinen Fäden der Magie. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, das sind ja gerade die Fortsetzungen, über die wir reden. Warum reden wir denn über Threads of Power 1? Naja, ich habe es dazu gepackt, weil das quasi eine Fortsetzungsreihe zu der Reihe... von den, ich weiß gar nicht, wie die Reihe wirklich heißt, ist die 4 Londons oder so ähnlich? Gute Frage. Ist von V.I. Schwab, also sogar eine meiner Lieblingsautoren, aber die Reihe, die ich noch nicht weitergelesen habe, weil sie mich nicht völlig überzeugt. Der erste Band heißt aber, jetzt habe ich volles Blackout, es gibt die Beschwörung des Lichts, die Verzauberung der Schatten und ja genau, der erste, Moment, ihr hört mich ganz kurz nicht. Da ist er. Jetzt habe ich mich gerade einfach ganz schnell umgedreht, weil ich Angst hatte, dass ich nicht an das Mikro komme, dass ich das wieder ausgeht. 4 Farben der Magie. Ich habe es hier in der Hand. Hier, wir können so ein ASMR daraus machen. Das ist die dümmste Idee, die ich in meinem Leben hatte. Oh Gott, ey. Ja, vier Farben der Magie. Es wiegt so fett gerade. 492 Seiten hat das auch. Ah, krass, ich hatte das mal dümmer. Dünner. Ja, auf jeden Fall ist das quasi die Fortsetzungsreihe zu dieser Reihe und deswegen habe ich sie damit mal mit aufgenommen. Ich habe mit diesem ASMR jetzt gerade auch schon eine Zeit geschunden. Also ich möchte jetzt keine Zeit schinden. Wir müssen nicht zwingend auf 30 Minuten kommen. Aber ein bisschen länger als 20 Minuten Folge wäre ja schon schön. Deswegen plaudere ich euch gleich sonst einfach noch ein bisschen voll, oder? Würde ich sagen. So 20 Minuten, dass wir auch eine Stunde kommen. So über Nonsens. Nein, Quatsch. Wir machen weiter mit Vampiren. Ich hatte ja schon Vampire schon gesagt, kriegen mehr Aufmerksamkeit. Auch was mich super irritiert hat. Ich habe euch vor gefühlt einem Monat Vampiria, den ersten Band vorgestellt. Von Victor Dixon ist die Reihe. Und da erscheint jetzt am 25.10. bei Blanvalet schon der finale Band, der Hof der Stürme. Das ist der dritte. Das ging alles sehr fix. Ich glaube, innerhalb von 1-2 Monaten. Also von einem Band zum nächsten Band waren es meistens 1-2 Monate. Dann die Night-Off-Reihe. Also Night of, der zweite Band davon, Night of Shadow and Betrayals. Ich habe gedacht, es wäre eine Trilogie, sind aber drei Bücher. Ist von Anne Petzold, 27.10. erscheint das beim Lux und am selben Tag erscheint auch bei Lux Neon Gods 4, Apollon und Cassandra von Katie Robert. Lustigerweise eine Reihe, von der ich gar nicht so viel mitkriege. Ich sehe sie aber überall. Ich kenne keinen, der sie gelesen hat. Komischerweise. Wenn ihr das gelesen habt, schreibt mir, ob sich das lohnt. Und dann Zodiac 2, Soldiers of the Sun von Lana Rotaro erscheint auch am 27.10. bei Loomlight. So, und das war's für heute. Nächste Woche, ich glaube, ich möchte gar nicht so viel verraten, worüber wir reden. Aber kommendes Wochenende ist auf jeden Fall Buchmesse. Kleiner Tipp am Rande, worum es vielleicht nächstes Mal gehen könnte. das war so ein dummer Übergang, ne? Ich wollte eigentlich wirklich sagen, ja, ich sag nicht, worum es nächste Woche geht. Und dann ist mir aufgefallen, ich könnte ja darüber sprechen, dass nächste Woche, also ich glaube, wenn ich jetzt was anderes dazwischen gepackt hätte und dann gesagt hätte, ja, viel Spaß allen auf der Buchmesse, wäre das auch nicht so aufgefallen. Aber jetzt habe ich natürlich ein bisschen Unglück gemacht. Also ja, nächste Woche reden wir ein bisschen über Buchmessen. Allgemein, worum es genau geht, sage ich euch aber noch nicht. Und da werde ich dann auch endlich dieses olle Thema mit den blöden Buchschnitten aufgreifen, weil ich immer vergessen habe, das zu recherchieren. Und ich finde, das passt da ganz gut in die Folge mit rein. Dann ist es dann eher so eine kleine Quatschfolge. Es geht dann halt so ein bisschen auch um Vermarktung vielleicht auch, um Außenwirkung und so weiter und so fort. Vielleicht passt es da ganz gut rein. Ich bin nicht auf der Buchmesse. Ich bin nämlich bei den Scream Nights in Oldenburg. Ich glaube, es heißt Scream Nights, ich bin mir nicht sicher. Es passt irgendwie nie. Ich schaffe das nicht mehr auf Buchmessen, glaube ich, in meinem Leben. Schon, wie gesagt, 7-mal auf der Gamescom gewesen und nicht einmal auf der Buchmesse. Irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich das möchte. Aber ja, ich wünsche allen, die da sind, auf jeden Fall eine ganz wunderbare Buchmesse. Lasst euch nicht ärgern von Warteschlangen und vielleicht vollen Hallen. Genießt einfach die ganzen Bücher, die ganzen Leute, die ihr da kennenlernt. Ich werde dann wieder von zu Hause stöbern und denke, ach krass, der und der hat die und die getroffen. Das ist so meine Reaktion dann. Ich denke, ja krass, den folge ich beide. Ja, witzig, dass die sich jetzt kennengelernt haben. Wie so eine Mutti, so, ach, kennst du den? Krass. Ja, und ansonsten, wenn ihr noch mit dem Zug fahrt oder mit Auto fahrt und ihr seid schon ein treuer Hörer dieses Podcasts, dann ist die erste Folge ja für euch schon mittlerweile 3 Jahre her. Also fangt doch einfach wieder von vorne an und wir hören uns nächstes Mal zu einer neuen Folge von Und Weg. Bis denn!